aus Psalm 44 einige Verse lesen, aus Psalm 44 die letzten Verse. Ich beginne mit Vers 24. Wach auf, warum schläfst du, o Herr? Erwache, verwirf nicht für immer. Warum verbirgst du dein Angesicht? Denkst nicht an unser Elend und unsere Bedrängnis. Ach, bis in den Staub ist unsere Seele gebeugt. Unser Leib liegt da, am Erdboden klebend. Steh auf, komm uns zu Hilfe und erlöse uns um deiner Gnade willen. Möge der Herr diese Worte in besonderer Weise segnen. Wir wissen, dass in den Psalmen manche Gebete aus der Tiefe des Herzens durch den Geist gewirkt, ausgesprochen und niedergeschrieben worden sind. Hier wurde zum Ausdruck gebracht: Wach auf, warum schläfst du, o Herr? Wir wissen, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott braucht nicht erst aufzuwachen, Gott kann gar nicht schlafen. Aber der Psalmist war in einer tiefen Not und hat diese Not Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht. Und ich meine, dass wir diese Worte richtig verstehen und sagen: Herr, erhebe dich und strecke deinen mächtigen Arm aus. Tu große Wunder und Zeichen. Bezeuge dich als der ewig Lebende, als derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wach auf, warum schläfst du, o Herr? Und der Herr antwortet: Ich schlafe nicht. Ich bin der Hüter Israels, der nicht schläft und nicht schlummert. Der Herr ruft dir und mir zu, dass wir aufwachen sollen, dass wir uns darauf besinnen sollen, was er für uns getan hat, und ihm neu und ganz vertrauen. Warum verbirgst du dein Angesicht und denkst nicht an unser Elend und unsere Bedrängnis? Gott sieht, Gott hört. Er antwortet aber nicht dann, wann wir es wollen, sondern wann er will. Eins ist gewiss: niemals zu spät. Für uns mag es manchmal zu spät scheinen oder aussehen, bei Gott ist es immer zu rechter Zeit. Und so wollen wir heute unser Vertrauen dem Herrn gegenüber ganz neu aussprechen und sagen: O Gott, wir glauben, was du gesagt hast, nämlich: Ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Ich werde alle Tage bei euch sein oder mit euch sein, bis an das Ende der Erde. Wir sind jetzt am Ende der Zeit angekommen und wir haben den Wunsch, dass der Herr wie am Anfang, so auch am Ende ganz lebendig und gegenwärtig unter seinem Volke sein möchte und sein wird. Um seines Wortes willen, um seines heiligen Namens willen. Steh auf, komm uns zu Hilfe und erlöse uns um deiner Gnade willen. Möge Gott uns heute Nachmittag zeigen können und groß werden lassen, was es bedeutet, begnadigt und erlöst zu sein. Mögen wir als Erlöste die Erlösung ganz neu im Lichte Gottes sehen und erleben. Wir als Begnadigte sollten durch die Gnade Gottes erkennen, was es bedeutet, begnadigt zu sein. Steh auf, komm uns zu Hilfe und erlöse uns um deiner Gnade willen. Gemeinsam werden wir jetzt von Herzen Gott darum bitten, uns heute Nachmittag zu segnen und mit uns zu reden. Wir stehen dazu auf. Himmlischer Vater, wir kommen in deine Gegenwart, in dem teuren und heiligen Namen Jesus, unter der Besprengung und Deckung des Blutes des Lammes, das am Kreuz auf Golgatha floss. Herr, wir sind hier in deinem Namen versammelt, dein Wort zu hören, uns der Zucht und Leitung deines Geistes zu unterstellen und dich darum zu bitten, mit uns zu reden, in uns zu wirken und uns zubereiten zu können auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Möge während diesem Gottesdienst etwas geschehen, das Ewigkeitsfrucht hervorbringt. O Gott, lass deine Gnade und deine Kraft ganz neu offenbar werden. Wir bitten dich um deinen Segen in dieser Stunde. Wir stellen uns alle um diesen ganzen Gottesdienst bewusst unter die Deckung deines Blutes und bitten dich um die Leitung deines Heiligen Geistes. Herr, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden und der Gnadentag hat sich geneigt. Rede mit uns deutlicher und klarer als je zuvor. Wirke tiefer und gründlicher wie bis jetzt, o Herr. Möge dein Wort und dein Geist in das Tiefste und Innere unserer Seele eindringen können. Herr, wir glauben und vertrauen dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Dank sei dem Herrn, dass wir es glauben und wissen, dass alles möglich ist, weil Jesus hier ist. Er hat die Verheißung gegeben und er ist gegenwärtig, sie einzulösen, denn er steht zu seinem Wort. Er selber sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nimmermehr vergehen. Wir sehen, dass sich Gottes Wort in jeder Weise erfüllt. Wir werden heute ganz kurz auf die Ereignisse zu sprechen kommen, die nun einmal um uns herum geschehen und vor denen wir uns nicht ganz verschließen können, denn sie sind mit einer Erfüllung der Heiligen Schrift. Ich möchte dazu zunächst aus dem Propheten Jesaja, dem 17. Kapitel von Vers 12 lesen. Wehe, ein Getümmel vieler Völker, die wie das Brausen des Meeres brausen und wie ein Getöse von Völkerschaften, die wie mächtige Wasser im Aufruhr tosen. Ja, die Völkerschaften tosen, wie gewaltige Wasser tosen. Doch er bedroht sie scheltend, da fliehen sie weit weg und werden dahin gejagt wie Spreu auf den Bergen vor dem Winde und wie wirbelnder Staub vor dem Sturm. Zur Abendzeit, da bricht Schrecken herein. Doch ehe der Morgen kommt, sind sie dahin. Das ist das Schicksal derer, die uns berauben, und das Los derer, die uns plündern. Hauptsächlich ging es mir um die Betonung, dass die Völker wie das Meer aufgewühlt sind, dass sie brausen und dass die Wellen immer höher schlagen. Wenn wir die Offenbarung lesen, speziell das 13. Kapitel, dann kommt ein Tier aus dem Meer heraus. Wir wollen gar nicht näher darauf eingehen, aber die Völker dieser Erde werden ja mit dem Meer verglichen. Wir leben in einer Zeit, die sehr ernst, sehr kurz, aber von größter Bedeutung für die Weltgeschichte und auch für die Gemeinde, sowohl als auch für das Volk Israel ist. In diesem aufgewühlten Völkermeer wird keine Ruhe eintreten können, bis Gott selber Ruhe schafft. Und kein Friede sein, bis er selbst, der unser Friede ist, die Friedensherrschaft antreten wird. Es gibt Friedensbewegungen, die sich sogar das Prophetenwort aus Jesaja Kapitel 2 genommen haben und das Schlagwort lautet, die Schwerter zu Pflugscharen. Hinter diese Bewegung stellen sich Menschen, die für den Frieden demonstrieren, ohne selber Frieden mit Gott zu haben. Jede Bewegung, die nicht von Gott kommt, ist zum Scheitern verurteilt, auch wenn sie die besten Absichten hat. Hier lesen wir, ja, die Völkerscharen tosen, wie gewaltige Wasser tosen. Ich kann es mir nicht nehmen, hier die Bemerkung zu machen, wir sind ja in diesem schönen Land oder schönsten Land der Erde nicht von Wasser umgeben, sondern von Bergen. Wer aber einmal das Meer überquerte, den Atlantik überquerte und das gewaltige Brausen wie Tosen hörte, der kann sich ein wenig darunter vorstellen. Für die meisten von euch wird das sicherlich ein Gedanke sein, der euch streift, aber der euch nicht allzu viel zu sagen hat. Das Brausen des Meeres ist ein ohrenbetäubendes Brausen und Tosen, das man kaum lange ertragen kann. Es sei denn, man hat sich langsam daran gewöhnt. Und es scheint so zu sein, je länger es dauert, umso größer werden die Stürme, umso mehr wird aufgewühlt, umso höher schlagen die Wellen. Was mich dann natürlich noch insbesondere bewegt, ist das Volk Israel. Wir sind mit diesem Volke aufs Innigste verbunden. Und wenn wir daran denken, dass sie Land zurückgeben müssen, dass sie so schwer erobert und mit viel Blutvergießen betreten haben und es dann so durch ein Camp David-Abkommen zurückgeben müssen, dann ist das sehr hart. Aber ich möchte euch, da ich mir heute zwei amerikanische Zeitschriften ausgeliehen habe, ganz kurz zeigen, dass der Teil nicht zum verheißenen Land gehört. Und wenn er nicht zum verheißenen Land gehört, dann ist durch die Rückgabe kein großes Unglück geschehen. Dann hat Gott dadurch nur bezwecken wollen, dass schlussendlich die Grenzen so laufen müssen, wie er sie in seinem Worte festgelegt und niederschreiben ließ. Ich habe hier die Karte vor mir und ihr könnt es sicherlich von dort aus einigermaßen gut sehen. Hier das Rote Meer. Dann geht es hier hoch, dann der Jordanfluss, hier der See Genezareth, Jordanien, Israel und dieser Teil wird zurückgegeben. Bitte schaut her. Als das Volk Israel aus Ägypten in das Land Kanaan gewandert ist, sind sie nicht hier über den Suezkanal durch diesen Teil marschiert, um sofort in dem Westteil vom Jordan gesehen zu sein, sondern sie sind durch das Rote Meer gegangen und hier hoch gewandert und sind dann von der Ostseite des Jordans auf die Westseite in das verheißene Land hinübergezogen. Hier sind nur 2,5 Stämme geblieben, der Stamm Gad, der Stamm Ruben und der halbe Stamm Manasse. Die sind auf dieser Seite, das jetzt zu Jordanien gehört, angesiedelt worden. Also, es ist im Grunde genommen kein direktes Unheil geschehen, obwohl es sehr schwer ist. Was mich in dieser zweiten Aufnahme bewegt, ein oder drei Bilder aus Jerusalem. Das eine zeigt Moslems, die mit dem Gesicht auf dem Boden liegen, ihr Angesicht nach Mekka gewandt und beten. Das andere zeigt die Juden an der Klagemauer, sie stehen und beten. Das dritte zeigt Christen, die die Straße hinuntergehen von dem Palast des Herodes, die Straße, die unser Herr herunterging, als er nach der Verurteilung in Richtung Golgatha gegangen ist. Die drei Religionen sind in der gleichen Stadt versammelt. Alle beten zu demselben Gott. Die Frage ist nur, wem kann Gott sich in derselben Weise offenbaren? Wenn man solche Artikel liest, die wir jetzt hier nicht lesen wollen und auch nicht lesen können, aber wenn man sich darin ein wenig vertieft, dann lernt man erst die Gnade Gottes schätzen, die uns wirklich zuteil geworden ist. Dass wir in dieser letzten Zeit das, was Gott gemäß seinem Worte tut, biblisch einordnen können. Und dass wir Ja sagen dürfen zu allem, was Gott tut. Ihr wisst, und man könnte hier noch andere Bilder zeigen, in diesem Bereich der Stadt Jerusalems, hier ist eine Aufnahme, die von Südost gemacht wurde, mit Richtung Ölberg. Hier sieht man den Felsendom, den Berg Moria, auf dem Abraham Isaak geopfert hat. Am Ende des Tempelberges zu der Seite hin ist die Al-Aqsa-Moschee, in der die Mohammedaner als ihr drittgrößtes Heiligtum anbeten. Ganz am Ende hier ist die Tempelzinne, auf die der Feind den Herrn damals gebracht hat und ihm sagte, stürz dich herab. Und er wäre ja nicht weit vom Tal Kidron oder sogar mit hineingestürzt in das Tal Kidron, das weiter hinuntergeht. Der Ölberg liegt hier drüben. Drei große Religionen beten in derselben Stadt. Sie beten jeder auf seine Art. Aber ich sage euch heute, Gott wird nicht tun, worum ihn Mohammedaner bitten. Er wird nicht tun, worum ihn Juden bitten. Und er wird nicht tun, worum ihn Christen bitten. Denn alle beten irgendwie eigennützig und mit Selbstzwecken verbunden. Aber eins darf ich euch sagen. Gott wird tun, was er sich vorgenommen hat. Und wir sind mitten in diesem göttlichen Tun schon drin. Ohne dass wir es vielleicht einzeln merken. Aber wie schnell können sich die Dinge wenden, ohne dass wir es merken? Wer hatte in Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg die Sache in Sarajevo angekündigt? Wer hatte ein München oder das Münchner Abkommen angekündigt, das zum Zweiten Weltkrieg führte? Wer wird jetzt ankündigen? Plötzlich sind Dinge da. Und wir wissen nicht, wer als Nächster irgendwie auftritt und was dann geschehen mag. Und wenn ich daran denke, nach außen gesehen, ist die Wahl damals von Adolf dem Letzten, Verzeihung und Schrecklichen, eine legitime gewesen. Und was ist daraus geworden? Was ist daraus geworden? Andererseits habe ich ganz persönlich Bruder Branham gefragt über die Sache, die angerichtet worden ist. Und er sagte mir wörtlich, Bruder Frank, Gott wird nicht eine ganze Nation, sondern nur diejenigen zur Verantwortung ziehen, die sich schuldig gemacht haben. Ein Mensch mit einigen, die um ihn sind, trägt plötzlich die Verantwortung für fast 55 Millionen Menschen, die in kürzester Zeit ihr Leben auf diese oder jene Weise gelassen haben. Nun, es sind gewisse Wehen, die über diese Erde kommen. Wir haben heute nicht die Zeit, aber wir werden die Offenbarung tatsächlich noch gründlich durchnehmen müssen, um uns den Standort, um die Entwicklung, wie weit sie fortgeschritten ist, anhand der biblischen Prophetie zu zeigen. Es ist von größter Bedeutung, nicht nur gläubig zu sein, sondern eine geistliche Orientierung zu haben. Ihr wisst, wenn da oder dort ein Krisenstab tagt, dann ist irgendeine Notsituation. Und ich meine, dass wir als Kinder Gottes diese geistliche Notsituation erkannt und fast begriffen haben. Ich habe mit Absicht das Wort fast ausgesprochen, denn ich bin nicht ganz sicher, ob ich oder wir alle den Ernst der Lage voll und ganz verstanden und begriffen haben. Durch die Gnade unseres Gottes haben wir Einsicht bekommen durch die prophetische Offenbarung des Wortes und durch den einmaligen Dienst Bruder Branhams in das Heilsgeschichtliche und in das, was Gott jetzt tut. Und dennoch kann es passieren, dass wir es gehört haben und immer wieder hören, und es wird uns zur Gewohnheit. Es trifft uns nicht mehr im tiefsten Inneren unseres Herzens. Wir lassen es über uns ergehen und nehmen es vielleicht am Rande zur Kenntnis. Ihr Lieben, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Und die Kritiker mögen sagen, das hat Petrus schon damals in seinem Brief in Kapitel 4, Vers 7 geschrieben, und es sind fast 2000 Jahre vergangen und noch ist nichts geschehen. Hier steht in 1. Petrus 4, Vers 7, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Der Geist Gottes hat durch die Propheten des Alten Testaments und durch die Apostel des Neuen Testaments alles niederschreiben lassen, was im Laufe der Gnadenzeit, ja bis ans Ende, bis in und durch das tausendjährige Reich, ja bis hin zum Gericht vor dem weißen Thron geschehen würde. Alles ist niedergeschrieben worden, erfüllt sich aber zu der bestimmten Zeit, die Gott dafür schon festgesetzt hat. Damals war dieses Wort weite Zukunft. Heute ist es Gegenwart. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Es gibt keinen Aufschub und kein Entrinnen. Es wird von einem Konflikt zum anderen, von einem Aufstand zum anderen, von einer Not zur nächsten. Und wenn es sich ein wenig hier beruhigt hat, dann bricht es dort wieder auf. Und wie wir gelesen haben, dass die Völker tosen wie gewaltige Wassermassen tosen, doch der Herr bedroht sie, sie aber sind im Aufruhr. Alles ist völlig aufgewühlt. Ich weiß nicht, ob ihr die Predigt schon gelesen habt, in der Bruder Branham spricht, dass der Herr den Wind geschaffen hat, um die Sonnenhitze und ihre Einwirkung die Menschen erträglicher zu machen. Dann aber, sagte er, wenn der Teufel in diesen Wind hineinkommt, dann gibt's einen gewaltigen Sturm und dann werden die Häuser umgerissen und die Bäume werden gefällt. Gott macht eine Sache und der Teufel kommt hinein und richtet großes Unheil an. Der Teufel ist kein Schöpfer. Gott allein ist Schöpfer. Er nimmt aber Dinge, die Gott geschaffen hat, und bedient sich derselben. Und darüber sind wir bis heute noch traurig. Manchmal bedient er sich sogar der Gläubigen. Und das ist das Traurigste unter allem. Wenn der Teufel nur das Meer aufrührt und wühlt, nun gut, dann soll er es meinetwegen tun. Wenn er die Stürme toben lässt, nun gut, irgendwie haben wir uns bis jetzt noch davor schützen können. Wenn er aber gläubige Menschen missbraucht, und auch dieses Wort wähle ich mit Absicht, dann tut es sehr weh. Gottes Kinder sind dazu bestimmt, von Gott gesegnet und gebraucht zu werden und zum Segen für andere zu sein. Und darauf müssen wir alle Zeit achten, dass wir je länger, je mehr von Gott gebraucht, von ihm gesegnet, mit ihm und seinem Worte untereinander, dass alles von Gott aus aufeinander abgestimmt und untereinander auch gestimmt werden kann, damit er sich verherrlichen und sein Wort bestätigen kann. Was nützte es uns, wenn wir das, was in Israel geschieht und unter den Völkern sehen, und davon gibt es ja einige, die das prophetische Wort lesen, und durch viel Forschen können sie manches sehen und auch deuten. Aber das, was Gott uns als seinem Volke speziell gegeben hat, hören sie nicht, wollen sie nicht, lehnen sie ab. Ein Mensch, der aus Gott geboren ist, hört auf Gottes Wort. Er nimmt an, was Gott ihm gibt und hört auf das, was er sagt. Menschen, die alles andere deuten können, aber nicht aufnehmen, was Gott ihnen zu geben hat, gleichen denen, die der Herr damals angesprochen hat und sagte ihnen, die Gestalt des Himmels könnt ihr deuten. Ihr wisst, ob es Regen geben wird oder schönes Wetter, aber die Zeichen der Zeit begreift ihr nicht. Und der Herr spricht über die Zeichen der Zeit und sagt, wenn ihr dieses alles seht, dass es zu geschehen beginnt, dann hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Alle Dinge haben einen Anfang und sie haben auch ein Ende. Die Endzeit hat einen Anfang und die Endzeit wird ein Ende haben. Die Gnadenzeit hat begonnen und sie wird auch enden. Wir wissen aufgrund des Wortes Gottes, wie alles enden wird. Lasst mich noch aus diesem Propheten Jesaja betonen, und zwar das, was in Vers 14 steht. Zur Abendzeit, da bricht Schrecken herein. Doch ehe der Morgen kommt, sind sie dahin. Das ist das Schicksal derer, die uns berauben, und das Los derer, die uns plündern. Wir schlagen nur eben Jesaja Kapitel 21 auf und lesen hier von Vers 11. Von sehr her ruft man mir zu, Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Der Wächter antwortet, der Morgen kommt, aber es ist noch Nacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, so kommt, ein andermal wieder und fragt. Dieser letzte Teil des Wortes trifft auf uns in dieser Zeit zu. Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Und ich denke da an den Text der Predigt, die Bruder Brenham am 30. Dezember 1962 hielt, und er nahm dieses Wort als sein Thema oder Text. Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Und hat diesem Ganzen den Titel gegeben, wie spät ist oder welche Zeit ist. Und wir wissen, was seit dann geschehen ist. Ich beziehe mich auf Ende Dezember 1962. Dann kam ja im Februar diese gewaltige Sache und ihm wurde gesagt, gehe hin nach Jeffersonville, denn die Öffnung der sieben Siegel wird geschehen. Wächter, wie spät ist in der Nacht? Wenn ihr mehr wissen wollt, dann kommt ein anderes Mal wieder zurück und fragt. Wir möchten mehr wissen. Wir möchten wissen, worum es geht. Und deshalb kommen wir zusammen und wir fragen nicht uns selber oder andere, wir fragen Gott und Gott gibt uns die Antwort. Ich wage zu sagen, er hat sie uns schon gegeben. Sie liegt bereit. Wir dürfen zu denen gehören, die wissen, dass die Nacht hereingebrochen ist, dass die Abendzeit da ist und zur Abendzeit stets wird der Schrecken hereinbrechen. Das Wort, das Bruder Brenham immer wieder angesprochen hat, aus Sacharja 14, Vers 7, zur Abendzeit wird es Licht werden, das haben wir alles sicherlich in dem Zusammenhang gesehen, in dem es steht, nämlich mit Bezug auf Israel und der Tempelquelle und alles, was so geschehen wird. Aber ein Prophet hat im prophetischen Wort hinter dem, was in Jerusalem ganz natürlich stattfinden und geschehen wird, eine Offenbarung durch den Geist für die Gemeinde gesehen, die zurückgeführt, in der alles wieder erstattet, in der sich Gott offenbaren kann und offenbaren wird und hat diese Offenbarung aus Gnaden gegeben. Wer hätte es von uns gewagt, den Vers aus dem Propheten Sacharja einfach zu nehmen und ihn auf das letzte Gemeindezeitalter anzuwenden und als Erfüllung der Schrift in dieser Zeit zu verkündigen. Es bedurfte eines von Gott gesandten und bestätigten Propheten, um diese Weissagungen des Alten Testaments an die Oberfläche zu bringen, um die Aufmerksamkeit des Volkes Gottes auf das prophetische Wort zu lenken. Jeder Evangelist kann eine große Rede schwingen und die Menschen in Begeisterung versetzen. Aber was wird sein, wenn die letzte Begeisterung der letzten Versammlung ausgeklungen ist und der ew'ge Morgen taget? Und die Zeit wird nicht mehr sein. Was wird dann sein mit den Menschen, die sich mit einer Begeisterung zufrieden gegeben haben und nicht auf die Stimme Gottes in dieser Zeit gehört haben? Glaubt es mir, dass alle Dinge, die Gott tut, Sinn und Zweck haben? Wir mögen manches tun, das absolut sinnlos ist und keinen Zweck beinhaltet und vielleicht sogar töricht sein mag. Aber alles, was Gott tut, ist wohlgetan. Es hat Sinn, es hat Zweck. Und gerade was die Gemeinde betrifft und den heilsgeschichtlichen Teil, den wir jetzt ja miterleben dürfen aus Gnaden, da heißt es, die Augen gesalbt zu haben, um die Ohren zu öffnen und das Herz aufzutun, um zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir wissen, der Geist hat durch die Propheten gesprochen, denn es heißt, sie waren vom Geist Gottes inspiriert und haben von Gott aus geredet. Gott hat durch menschliche Lippen geredet und hat seinen Heilsplan in seinem Worte niederschreiben lassen. Weil wir in einem prophetischen Zeitalter leben, hebt es sich von allen dagewesenen Zeitaltern ab. Und das können die meisten nicht verstehen. In den Tagen, als Johannes der Täufer auftrat, hätten alle Schriftgelehrten sagen können, Mose hat die Offenbarung von Gott bekommen. Hier ist der Tempel, hier das Allerheiligste, hier das Heiligtum, hier der Vorhof. Lese im Moses nach, alles, was wir tun, stimmt mit dem, was Gott gesagt hat, völlig überein. Dem Buchstaben nach stimmte alles völlig überein. Aber es war eine neue Epoche angebrochen. Heilsgeschichte begann sich zu verwirklichen. Prophetie, wie der Prophet Jesaja in Kapitel 40, Vers 3 und der Prophet Malachi in Kapitel 3, Vers 1 ausgesprochen hatten, begann Wirklichkeit zu werden. Mit dem Moment war das, was über viele Jahre hinaus Gültigkeit hatte, das mündete in diese prophetische Erfüllung hinein. Denn schon der Prophet Jesaja, ich meine der Prophet Daniel, hatte gesagt, das tägliche Opfer wird abgeschafft werden. Sie hätten wissen müssen, wenn das Lamm Gottes kommt, dann sind die anderen Opfer nicht mehr nötig. Denn jedes Opfer, das dargebracht wurde, hat ja davon Zeugnis abgelegt, dass Gottes Lamm kommen würde. Mit dem Moment trat eine ganz neue Situation ein. Ebnet eine Straße für unseren Gott. Alles Hohe soll erniedrigt und alles Niedrige soll erhöht werden. Und es war die Ankündigung, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes schauen würden. Und was geschah? Die Erfüllung dieses Wortes war da und die Schriftgelehrten sahen es nicht. Heute, und das mag sehr hart sein, sind alle Gottesdienste, und wenn sie noch so schön sind, und wenn das Wort, das gelesen wird, aus dem Propheten Jesaja oder aus einem anderen sein mag, heute sind alle Gottesdienste, in denen Gott nicht anwesend sein kann, um das durch seinen Geist geoffenbarte Wort kundzutun und die Menschen dementsprechend zu belehren, vergeblich. Und der Herr sagte damals, vergeblich betet ihr Gott an, weil ihr Menschen Satzungen und Gebote verkündigt und Gottes Wort außer Acht gelassen hat. Was nützen die Gesänge der eingeübten Chöre? Was nützt alles in einem Gottesdienst, wenn Gott uns nicht persönlich dienen kann? Und wie kann Gott uns dienen? Indem er uns sein verheißenes Wort kundtut und zu uns redet, uns in sein Gesamtprogramm mit hineinfügt, uns Anteil haben lässt an allem, was er sich vorgenommen hat, in diesen letzten Tagen zu tun. Ich weiß es nicht, ob es euch allen so ergangen ist, aber seit Kindesbeinen an kann ich daran zurückdenken, dass in meinem Herzen eine Ehrfurcht vor Gott, vor seinem Wort und ein unerklärliches Verlangen in meinem Herzen da war und heute noch da ist. Und der Herr gibt die Verheißung: Selig sind die, da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wenn aber in Offenbarung 3 an das letzte Gemeindezeitalter gerichtet geschrieben steht: Du sprichst, ich bin gar reich, ich bin satt, ich bedarf nichts mehr. Und dann kommt die Antwort des Herrn: Du bist elend, nackt, arm, blind und bloß. So sieht Gott dieses Gemeindezeitalter. Und wenn wir an die gewaltige Offenbarung denken, die der Herr Bruder Branham schenkte, ich hoffe, dass ihr es alle gut gelesen habt. Er sah ja in einem Gesicht die Braut. Als erstes sah er eine herrliche Braut, ohne Tadel, vollkommen. Und danach kamen verschiedene und verschiedene, und alle waren zu tadeln. Und als sie alle vorübergezogen waren, kam am Schluss genau dieselbe Braut, die als erste gekommen war, und der Geist sprach zu ihm: Jetzt im letzten Gemeindezeitalter wird eine Braut herausgerufen werden, wie im ersten, ohne Flecken, ohne Runzel, ohne Tadel, und wird vor das Angesicht Gottes gestellt werden. Die dazwischen liegenden Zeiten waren keine prophetischen Abschnitte. Da hat jeder tun können, was er tun wollte. Heute geht das nicht mehr. Zumindest nicht mehr im Reiche Gottes. Vieles wird als Reich Gottes bezeichnet, was gar nicht Reich Gottes ist. Reich Gottes bedeutet, dass Gott selber, unser Herr, in seinem Reiche König ist und dass er bestimmen kann, was geschehen soll und was geschieht. Wächter, wie spät ist in der Nacht? Der Wächter antwortete: Der Morgen kommt und auch die Nacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt ein anderes Mal wieder zurück und fragt. Nach Öffnung der sieben Siegel hat Gott eine Antwort auf alle Fragen. Und wir müssen begreifen, dass Traditionen und Überlieferungen nicht die göttliche Antwort waren, sind oder sein werden, sondern dass das, was er kundgetan hat, seine göttliche Antwort und unser Absolut geworden ist. Und dadurch wird die Gemeinde des Herrn, wie unter dem Dienst des Johannes, herausgerufen und es mag den Anschein haben, als folgen wir einem Menschen. Nach außen sah alles hundertprozentig so aus in den Tagen, als die Stimme dort am Jordan zu hören war. Es schien, als laufen sie alle dem Johannes nach. Was war es in Wirklichkeit? Der Geist Gottes hat diese Menschen gezogen und dahin gebracht, wo das Wort für jene Stunde verkündigt worden ist. Nichts anderes wird die Menschen in dieser Zeit dahin bringen, wo das von Gott geoffenbarte Wort verkündigt wird, als der Geist Gottes. Und daran sehen wir die Erfüllung dessen, was in Römer 5 geschrieben steht. Alle, die der Geist Gottes treibt, das sind Kinder Gottes. Wohin leitet der Geist Gottes? Dahin, wo das vom Geist geoffenbarte Wort zu hören ist. Denn der Mensch, der durch den Geist Gottes wiedergeboren wurde, sehnt sich nach einer geistlichen Speise, die zur rechten Zeit gegeben und von Gott für sein Volk bestimmt worden ist. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann kommt ein anderes Mal wieder und fragt: Oh, wenn diese Propheten doch die Erfüllung ihrer Weissagungen gesehen hätten. Aber die Bibel sagt, sie sind entschlafen, ohne gesehen zu haben, was Gott ihnen ankündigte. Und dann wird's im Hebräerbrief zusammengefasst und es lautet: Sie konnten ohne uns nicht zur Vollendung gelangen. Die Vollendung der neu- und alttestamentlichen Gemeinde wird durch die Gnade unseres Gottes bei der Wiederkunft Jesu Christi geschehen. Und wir werden uns mit Abraham, Isaak und Jakob und allen Heiligen des Alten und des Neuen Bundes an den Tisch des Herrn setzen und gemeinsam die Gnade unseres Gottes preisen. Zurückkommend auf das Wort, dass die Völker wie Meere brausen, lesen wir das altbekannte Wort aus Lukas 21. Hier steht von Vers 25: Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung treten, und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalles herrschen. Merkt ihr, wie unser Herr das prophetische Wort, das er dem Propheten Jesaja eingegeben hatte, hier im Neuen Testament zitiert, und er setzt es in die Endzeit hinein und sagt: Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung geraten. Menschen werden auf der Erde in Verzweiflung sein und Völker in ratloser Angst. Was ist es? Jeder hat Angst. Eine Großmacht fürchtet die andere Großmacht. Und der eine hat Angst vor dem anderen und jeder macht dem anderen auch noch obendrein Angst. Aber es gibt Menschen auf Erden, die das Wort des Herrn gehört haben: Fürchtet euch nicht, denn es ist des Vaters Wohlgefallen, der kleinen Herde das Reich zu geben. Wir fürchten uns nicht, sondern erheben unsere Häupter im Glauben, in der Gewissheit, dass unsere Leibeserlösung sich naht. Ferne sei es von uns, dass wir Freude darüber hätten, wenn Erdbeben und Kriege und Nöte und Hungersnot und all dieses über die Völker kommt. Das sei ferne. Darüber kann sich niemand freuen. Wenn wir aber sehen, dass Gottes Wort durch alles in einer Eile erfüllt wird, dass wir kaum noch mitkommen und wir es dann dennoch sehen dürfen, danken wir dem Herrn aus der Tiefe unseres Herzens. Nicht deswegen, weil irgendwo etwas geschieht, sondern weil sich biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Und wir wissen, wie unser Herr gesagt hat, wenn ihr das alles sehen werdet, dann wisst ihr, dass es vor der Türe steht. Weiter sagt es hier in Lukas 21, von Vers 26, in dem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in banger Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Denn die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten. Und hierauf wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn nun dies zu geschehen beginnt, so richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Auch dieses Wort müssen wir beherzigen. So richtet euch auf. Und ich meine, dass unser Wille zum Willen Gottes dazu gehört. Gott hat seinen Willen kundgetan. Wir aber müssen Ja sagen zum Willen Gottes. Wir müssen bereit sein, unseren Willen in den Willen Gottes zu legen. Und unser Herr hat es uns vorgebetet in Gethsemane und sprach, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der Wille Gottes war die Erlösung der Menschheit. Und der Wille Gottes kam durch Jesus Christus, unseren Herrn, zur Ausführung. Genauso ist die Zubereitung, die Herausrufung und die Vollendung der Brautgemeinde im Willen Gottes. Und wir können dankbar sein, dass wir ein Gleichgewicht gefunden haben und dass wir das volle Evangelium Jesu Christi mit Rettung der Seele, Befreiung des Geistes, Heilung des Leibes, ja mit allem, was dazu gehört, verkündigen dürfen. Und obendrein das prophetische Wort glauben können, das in dieser Zeit wie ein helles Licht an einem dunklen Orte scheint. Petrus hat nicht geschrieben das Evangelium oder die Bergpredigt oder sonst etwas, sondern ihr habt umso fester das prophetische Wort, das da leuchtet wie ein Licht an einem dunklen Ort. In der biblischen Prophetie hat Gott alles, was zu seinem Heilsplan gehört, im Voraus verkündigen lassen. Wenn die Zeit für die Erfüllung kommt, offenbart der Herr das bestimmte Wort. Er gibt Licht über die Bibelstellen, die sich zu der Zeit erfüllen. Wer kann es, Bruder Branham, für übel nehmen, der immer wieder gesagt hat, und sogar daraus ein Lied gemacht hat und manchmal am Ende gesungen hat, es wird Licht sein zur Abendzeit. Wie muss sein Prophetenherz voller Dankbarkeit Gott gegenüber gewesen sein, all diese prophetischen Worte durch göttliche Erleuchtung in dem Licht der göttlichen Offenbarung zu sehen, in dem Bewusstsein, das Licht strahlt zur Abendzeit aus. Und ich sage heute, was ich vor vielen gesagt habe im Laufe der vergangenen Jahre. Ein Licht ist dazu da, dass wir es vor uns her leuchten lassen. Ein jeder Mensch, der jemals in der Finsternis gegangen ist, der weiß genau, dass die Erleuchtung nicht irgendwo hinter uns ist oder dass der Mensch vom Licht geblendet wird, sondern dass er das Licht leuchten lässt auf dem Pfade, den er zu gehen hat. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und ich sage heute, alle, die gegen das Licht gehen, werden vom Licht geblendet und es hat ihnen keinen Nutzen gebracht. Es ist ihnen zum Schaden und Verhängnis geworden. Wandelt in dem Licht, sagt unser Herr, solange das Licht unter euch ist. Und wir dürfen sagen, Gott hat uns Licht gegeben. Viele sind gegen dieses Licht gegangen und sie wurden völlig verblendet. Anfangs haben sie noch versucht, rechts und links daneben zu schauen. Und sofern sie wieder mit einem erleuchteten Worte konfrontiert wurden, strahlte göttliches Licht durch göttliche Offenbarung aus dem Worte diesen Menschen in die Augen, anstatt es zu nehmen, um Gott zu danken und den Pfad zu erleuchten, haben sie gegen dieses Licht Stellung genommen und sind verblendet worden. Ich denke da an den Mann in Bombay, Indien, der 21 Jahre lang Sonnenanbeter war und der absolut stockblind geworden ist. Und als Bruder Branham ihm dieses sagte und auch bekundet hat, dass er verheiratet ist und dass er 2 Kinder hat und dass sein Name so und so ist und dass er durch das jahrelange Sonnenanbeten völlig blind geworden ist. Und da standen all diese religiösen Führer, die aufgerufen wurden, ihren Gott anzurufen, und sie schwiegen genauso wie ihre Götter. Aber dieser Mann Gottes konnte sagen, ich bin nicht hier in meinem eigenen Namen und nicht im Namen einer Denomination, sondern im Namen des Herrn Jesus Christus, der am 3. Tage von den Toten auferstanden ist. Und er sagte diesem Manne, empfange dein Augenlicht und sei sehend. Und dieser Mann war auf der Stelle sehend. Was war es? Man kann das Licht sogar so lange anschauen, bis man völlig blind geworden ist. Das war nicht Sinn und Zweck der Sonne. Und das ist nicht Sinn und Zweck des natürlichen Lichtes, dass Menschen geblendet werden. Und dennoch steht geschrieben, er ist vielen in Israel gesetzt zum Aufstehen und zum Fallen. Beides. Die einen wurden durch ihn erleuchtet, denn so steht es geschrieben, das wahre Licht leuchtet Und alle, die in diese Welt hineinkommen, werden dadurch erleuchtet. Und dann heißt es, das Licht leuchtete in der Finsternis, aber die Menschen haben es nicht begriffen, weil sie die Werke der Finsternis mehr liebten als die Werke des Lichtes. Sie sind verblendet worden. Und als der Herr Jesus in Matthäus 23 von den Schriftgelehrten sprach und sagte ihnen, ihr blinden, blinden Leiter, das war eine ganz harte Rede, denn sie waren überzeugt, erleuchtet zu sein und aus dem Vollen zu schöpfen. Was ist gewesen? Das Licht leuchtete. Und hatte der Prophet Jesaja nicht gesagt, die im Dunkel und Todesschatten wohnen, haben ein großes Licht gesehen? Hat nicht unser Herr gesagt, das Land Sebulon und Naphtali, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, hat ein großes Licht gesehen? Was war es? Erfüllung biblischer Prophetie. Und alle, die aus Gott geboren und zur Seligkeit, ich meine jetzt zur ersten Auferstehung bestimmt sind, sie werden das Licht des geoffenbarten Wortes Gottes schauen und sie werden nicht dagegen gehen, sondern mit dem Lichte Schritt für Schritt gehen. Nur so können wir den Pfad erleuchtet sehen. Viele von euch Autofahrern, ihr wisst ja, wie es damit ist, wenn man irgendwo vielleicht auf einer schmalen Straße fährt und es ist dunkel und es kommt jemand entgegen, der das Licht so ganz in eure Augen hält. Dann sieht man wahrlich nicht mehr viel, auch nicht mit dem eigenen Licht, dass der eigene Wagen gibt, dann blendet das andere Fahrzeug und das entgegenkommende Licht hat dann eine größere Wirkung als das eigene, das man hat. Und ich meine, dass uns Gott dadurch eine große Lektion geben möchte. Wenn uns Gottes Licht entgegenkommt, dann sollen wir es begreifen, unsere eigene Maschine und das Dynamo abstellen und sagen, oh Gott, lass mich von jetzt ab in deinem Lichte wandeln. Ich bin mit meiner Batterie, mit meinem Dynamo, mit allem, was ihr Licht erzeugt, zu Ende gekommen. Lass mich in deinem Lichte wandeln, wie du im Lichte bist. Und dann haben wir Gemeinschaft miteinander, eine Gemeinschaft des Geistes im geoffenbarten Licht und Worte Gottes in dieser Zeit. Alle Menschen haben Gemeinschaft untereinander, jeder auf seine Art. Die Kommunisten haben ihre Gemeinschaft und alle politischen und religiösen Strömungen haben Gemeinschaft, internationale Gemeinschaft untereinander. Sie haben auch ihre internationalen Komitees und ihre Vorsitzenden. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes ist international, hat aber nur einen Vorsitzenden. Er ist international, überregional, wird von keinem Gremium gewählt, ist ein auserwählter Stein, und dieser Stein ist gelegt worden, und alle, die sich an ihm stoßen, stoßen sich im Ungehorsam gegen das Wort an ihm und kommen zu Fall. Für die einen ein Stein des Anstoßes und ein Felsen des Ärgernisses, für die anderen ein Fels des Heils. Wir begreifen, dass Gott uns begnadigt hat. Lasst mich zum Schluss sagen, biblische Prophetie ist weit fortgeschritten. Und es gibt bei Gott keine Kompromisse. Menschen müssen immer Kompromisse schließen, der eine mit dem anderen, wenn es zu einer Gemeinsamkeit kommen soll. Bei Gott gibt's keine Kompromissschließung. Er wird uns nicht entgegenkommen und sagen, nun gut, wenn ihr das so und so meint und ich so und so, dann können wir uns hier auf der Mitte treffen. Es gibt nur einen Treffpunkt mit Gott und er ist am Kreuz auf Golgatha. Und Jesus sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und da sind wir mit Gott versöhnt, vereinigt und für immer verbunden worden. Und wir haben das ewige Leben empfangen durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben zur Versöhnung all derer gelassen hat, die Gott vor Grundlegung der Welt zu seinem Eigentum bestimmt hatte. Und deshalb sagte Jesus, alle, die der Vater mir gegeben hat, kommen zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er hat dich und mich auf und angenommen. Und er wird andere heute aufnehmen, die zu ihm kommen. Begreifen wir alle, worum es geht? Nicht nur darum, zu sagen, ich bin gläubig, sondern zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, zu glauben, was die Schrift für diese Zeit verheißen hat, um so mit Gott in Übereinstimmung zu sein, bis ins Kleinste und Feinste, wie der Amerikaner sagt, up to date, auf dem letzten Stand. Wir sind nicht mehr in den Jahren der Reformation oder den hinter uns Jahrhunderte liegenden Jahren, sondern wir leben jetzt gegenwärtig und müssen in Übereinstimmung mit dem Worte und den Verheißungen und der Botschaft Gottes für diese Zeit gebracht werden. Und durch die Gnade unseres Gottes wird es dem Herrn gelingen, mit dir und mit mir, mit uns allen. Gib die Hoffnung nicht auf, denn Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wären wir auf uns selber gestellt, dann könnten wir die Hoffnung heute schon begraben. Aber Christus, der unsere Hoffnung ist, wurde begraben und ist am dritten Tage auferstanden, damit wir, die wir dem Tode geweiht waren, herauskommen konnten und mit Christus zu einem neuen Leben auferstehen. Möge Gott uns sein Wort durch seinen Geist aus Gnaden verklären, ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir für das Evangelium Jesu Christi, des Sohnes Gottes, für die frohe und freimachende Botschaft, für die Heilsbotschaft, für die Gnadenbotschaft, die an uns ergangen ist. Und wir danken dir für die Offenbarung deines Geistes und deines Wortes. Wir danken dir für das göttliche Licht, das aufstrahlte in dieser letzten Zeit. Wir danken dir für die Erfüllung jeder Verheißung, die du aus Gnaden geschenkt hast. Herr, alle, die ihre Hände erhoben haben um ihr Leben dir zu weihen. Die wollest du jetzt berühren, für sie bitten und für sie beten wir, Herr. Möge deine Gnade in so mächtiger Weise über sie kommen, dass sie verspüren, wie gut du es mit ihnen meinst. Du bist gestorben, damit wir ewig leben können. Du hast gelitten und unsere Schuld und Sünde auf dich genommen, damit wir frei ausgehen können. Und durch deine Wunden sind wir geheilt worden. Herr, berühre die Kranken. Sie sind schon geheilt. Herr, wir danken dir für das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Rettung der Seele, Befreiung des Geistes, Heilung des Leibes ist für alle geschehen, die im Glauben zu dir kommen und es für sich persönlich im Glauben annehmen. Herr, möge durch die Predigt deines Wortes biblischer, lebendiger Glaube in unseren Herzen gewirkt worden sein, damit wir jetzt die Auswirkung deines Wortes und deiner Kraft erleben. Möge dein Wort an allen bestätigt werden, am Schluss dieses Gottesdienstes, die es gehört und im Glauben aufgenommen haben. Mögen die Kranken ihre Heilung, die Verlorenen ihre Rettung und die mühselig und Beladenen ihre Befreiung aus Gnaden im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, der für uns starb, an- und aufnehmen. Herr, bestätige du heute in dieser Stunde dein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Wir glauben, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Mögen wir dir jetzt von Herzen vertrauen, denn wir wissen, dass du gegenwärtig bist und nur durch die Bestätigung deines Wortes wird dein Name geehrt und verherrlicht. Mein Gott, mach uns zu Menschen, die da glauben, wie die Schrift sagt. Mögen in derselben Stunde, in der wir glauben, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Geliebter Herr, geh durch unsere Reihen und bezeuge dich als der Auferstandene, als der Lebendige, der gen Himmel gefahrene und der bald wiederkommende Herr und König. Ich danke dir, dass du es tust und schon getan hast. Halleluja! Preis und Ehre deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Halleluja! Amen!